Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist Backspin 25, der Podcast zum 25. Geburtstag des Backspin Magazins. Und bei mir ist Razor.
Hallo.
Moin. Ich freue mich sehr darüber, dass du hier bist und ich freue mich sehr darüber, dass wir es schaffen, für diesen Podcast zusammenzukommen.
Ja, ich finde es auch gut.
Ich habe gesehen, du hast schon mal einen Podcast, der einen oder anderen Podcast auch so Erfahrungen gesammelt?
Ja, das war das erste Mal und das ist jetzt eigentlich das zweite Mal. Und die haben mich auch gefragt, okay, können wir mal machen, lass mal ausprobieren.
Es ist ja auch so, muss man ehrlich sagen, so wenn man als Hip-Hop-Journalist schon mit einem großen Fokus auf Rap unterwegs ist, selbst mit einer Marke wie Backspin, hat sich in den letzten Jahren, auch dadurch, dass wir kein Heft mehr haben, natürlich immer mehr zu Rap Berichterstattung bewegt, weil auch Graffiti im Heft früher, ich glaube, es war ein schönerer Weg, darüber zu kommunizieren, weil es waren Hefte, es waren geschriebene Worte.
Bilder vor allem, bunte.
Ja, genau.
Auf Hochglanz.
Aber so die meine Steckenpferde aus Audio- und Videoberichterstattung sind mit Graffiti nicht so zu vereinbaren, wie ich das mit Rappern machen kann. Ich setze sie hin, wir stellen Kameras auf, wir reden.
Ja, das sind auch Selbstdarsteller, die sich gut artikulieren können, die sich einfach auch in den Vordergrund stellen. Und die Leute, die wollen natürlich über die Bilder kommunizieren. Ganz klar, genauso wie bei mir. Ich bin jetzt nicht der große Redner und lasse einfach meine Bilder für sie sprechen. Und ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ich freue mich deshalb umso mehr, dass du hier bist. Denn, und das ist die Geschichte, warum wir hier zusammen sind, und deswegen gebe ich dir auch gleich das Heft in die Hand, haben, jetzt muss ich selber nachgucken, Ausgabe 67. August 2005. Ein Cover mit dir gemacht. Kannst du dich an die Ausgabe erinnern?
Ja, klar, natürlich. 2005 war eine Zeit, wo ich eigentlich schon wieder ein bisschen ruhiger mit dem Malen wurde.
Ja.
Wurde Quatsch, was sag ich da? Wo ich weniger gemalt habe, ganz einfach.
Ja.
Ja. Und
das Cover, kannst du dich an das erinnern?
Ja, ja, klar.
Erzähl mir die Idee dahinter, weil ich finde, es ist ein
ziemlich geiles Cover. Ja, das ist eine Rasierklinge mit rotem Hintergrund und die Idee stammt nicht von mir, die stammt damals, glaube ich, von Frank,
ja,
der damals das Magazin gemacht hat. Der hat mir das zugeschickt, ich fand es ganz cool. Und ja, also ich persönlich hätte es ein bisschen anders gestaltet. Aber
okay, wie hättest du es denn
gemacht? Also wenn ich die Rasierklinge schon inszeniere, dann etwas größer. Also, ne? Aber die würden natürlich noch die Tube mit draufbringen und ja.
Bei
also,
dir wäre das Cover eine ganze große Rasierklinge.
Und wahrscheinlich ein bisschen mehr inszeniert und mehr dynamisch.
Ah, okay, ja, okay. Aber es ist sehr spannend. Trotzdem, und das ist ja so ein Teil von Backspin und auch von der Geschichte, hat Graffiti immer einen sehr, sehr großen Teil von dem Heft ausgemacht. Ja. Was hat es für eine Bedeutung für dich, auf diesem Cover zu sein?
Jetzt im Nachhinein, würde ich natürlich auch von vielen Leuten damals, habe ich mit Backspin geholt.
Ja.
Und da waren meine Pieces drin. Also,
ja.
Das ist dann der Link. So. Da bin ich auch sehr dankbar, liebe Backspin. Damals war ich eigentlich nicht so hinterher, dass ich meine Bilder irgendwie verschickt habe oder so. Aber es kam irgendwie über Freunde und die haben dann den Link zur Backspin gebracht. Und im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh, dass es irgendwie dokumentiert ist. So, die Zeit.
Kannst du so ein bisschen deine Position damals, so also für dich selber und vielleicht auch für, keine Ahnung, Graffiti im Ganzen so beschreiben? Es ist immer schwer, über sich selber zu reden, aber auf der anderen Seite ist ja schon noch Graffiti schon eine der Spielarten im Hip-Hop, die eine sehr extrovertierte und sehr ich-bezogene Note hat, weil man ja schon klar sich transportieren möchte. Also wo warst du damals in deinem Leben als Razor?
Das war jetzt 2002, aber also
der 2005.
Achso. 2005 schon?
Ja.
Okay, aber da sind ganz viele Bilder, glaube ich, drin, die so auf Ende der 90er entstanden sind.
Ja.
Und Ende der 90er, keine Ahnung, Mitte 20 so, da war man noch nicht so selbstreflektiert. Und ich war eigentlich total happy, dass ich auch diesen Raum bekommen habe. Ja, weil das noch dieses Hip-Hop-Ding war und das fing auch damals schon in den 90ern an, so hatte ich auch eben gerade erzählt, Hip-Hop war plötzlich, ich glaube, 1990 bei Bonn, ja, ich weiß nicht, Bonn noch
ja, klar.
Sechs im Plattenladen, bin ich reingegangen und dann stand da Hip-Hop und das waren eigentlich nur Rap-Platten. So.
Ja.
Bums war Hip-Hop weg, so von uns. Also ich kam ja über die Filme wie Beat Street oder so in den 80ern zu Hip-Hop und ich fand eigentlich Graffiti immer interessant. So. Ich habe zwar ein bisschen mitgeprägt und so alles mitgemacht, aber dieses Malen-Ding, so, das wollte ich irgendwie ergründen und bin dazu gekommen und jetzt neben den ganzen Rappern auch so ein Cover zu bekommen, das war natürlich das Größte.
Ja, ganz klar. Ich finde es voll schön, weil am Ende des Tages du dann ja doch auch so die wirklich klassische Hip-Hop-Sozialisierung wahrscheinlich bekommen hast, wenn du von Beat Street und so sprichst.
Definitiv, ja, natürlich. Ganz klar. Also, na, das ist immer so diese Geschichte, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich einen kriminellen Lebensweg wäre ich gegangen wahrscheinlich, weil das war schon relativ weit vorgeschritten bei mir. Und dann war dieses Graffiti-Ding genau das Richtige, dass ich davon bekam.
Ja? Es ist krass. Ja, es ist also wirklich, weil das ist das, was man das, was heute vielleicht bei Rappern so in so einer klischeehaften Geschichte sich gerne erzählen kann, aber es ist auch damals schon immer eigentlich der Faktor gewesen.
Ist es, ja, ja. Ja. Doch, doch. Also ich bin da so, ich sag mal, Ghetto, zum Ghetto aufgewachsen, wo auch ganz viele Immigranten auch das Ding gemacht haben, gar keine Deutsche. Und ich sag mal nichts über mich so, woher ich komme jetzt so. Aber ja, ich glaube, das war ein großes Ding und echt eine tolle Sache, so Hip-Hop. Also ja, man konnte irgendwie kreativ werden, man konnte irgendwie. Ja.
Was hat dich an Graffiti dann so festgehalten? Also ich kann, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich es auch immer versucht habe. Und bei mir ist es so, ich habe meinen Schulschreibtisch, den habe ich voll getaggt und habe mich da verewigt, habe aber nie die Eier gehabt, um wirklich einen Schritt weiter zu gehen.
Das war bei mir auch so. Ne? Also ich fing erst mal relativ jung an. Ich war 84 noch zu jung, um nachts rauszugehen.
Ja.
So, und dann habe ich es erstmal gemacht, auch so ein Backpiece. Ich habe dann irgendwie rumgetaggt und rumgemalt und auch mal am Tag versucht, ein Bild zu malen. Da habe ich gleich Ärger bekommen, musste wegrennen. Und dachte ich, okay, du musst irgendwann mal nachts rausgehen, aber in dem Alter geht's auch nicht. So, und dann habe ich so ein paar andere Sachen ausprobiert, wie BMX fahren, Skateboard fahren. So, und auch diese urbane Sportarten auch durchgelebt. Aber irgendwann kam ich dann wieder zurück auf diese Breakdance-Geschichte, weil bei uns gab es halt viele Jams und auch irgendwie so die Hip-Hop oder Breakdance-Stars so. Und die haben mich irgendwie voll beeinflusst. Also die Energie, die mir gegeben haben, durch diese ganzen Akrobatiken, da dachte ich auch so, ich muss jetzt mich irgendwie ausdrücken. Nicht irgendwie nur konsumieren, sondern ich muss jetzt auch irgendwas machen.
Ja.
So, das hat mich. Und malen war halt so mein Ding. Also da wusste ich, okay, ich kann malen, ich habe auch andere Sachen gezeichnet. Irgendwelche Städte, Architektur, Landschaften. So, ich hatte immer Bock, irgendwas abzuzeichnen.
Hast du schon immer Razor gemalt?
Nee, anfangs nicht. Also da hatte ich dann so andere Namen. Oh. Irgendwie so generische Sachen, also die man so halt malt, wie jeder andere in einer anderen Stadt auch so. Gibt es auch so Namen wie, keine Ahnung, Crime, Hip-Hop, Smash, Super, 187 Yards, was sind solche Sachen, macht man ja da erst. Und man kommt ja nicht auf den Gedanken, ich will jetzt irgendwie Fame haben. So, ich habe einfach, ich wollte malen,
so,
nicht irgendwie dieses Fame-Ding. Und dann, irgendwann hatte ich dann auch die Subway-Art in der Hand, da dachte ich, okay, da haben wir es alle her. So. Aber relativ spät auch, ich habe die irgendwie hier in Hamburg irgendwo im Laden gezockt. So, dann einfach, ich habe das Ding in Hand gehabt und bin einfach damit rausgegangen. Nicht irgendwie weggesteckt oder so. Ich war so fasziniert. So, ich wusste, das Ding jetzt war. Also, naja, ist auch das meistgeklaubteste Buch. So, ne? Ich habe das irgendwie, ich glaub, 4-5 Millionen Mal verkauft. So.
Ja, und 10 Millionen Mal gedruckt wahrscheinlich.
Der Rest wurde gezockt. Ja. Nee,
aber das finde ich total interessant, dass auch wirklich klassisch Subway Art auch bei dir dann der Grund ist. Muss man mal erklären, wofür dieses Buch steht. So, das ist ja schon sowas wie eine Hip-Hop-Bibel eigentlich.
Ist es, genau. Also vorher kam ich, da hatte ich auch irgendwie von Swift, Breaker, die Star Wars, ne, so eine alte VHS-Kassette bekommen und die. Also die Qualität war richtig schlecht, aber das reichte so aus und ich habe da dann irgendwie was draus gemacht. So. Und ne, bei der Subway Art konntest du richtig hochauflösend die Bilder mal sehen. Das war echt ein Flash. Ne? Ja, klar.
Wie hast du dann für dich weitergemacht und entschieden, dass du also so aktiv werden willst, sage ich mal, wie du es dann am Ende warst?
Ja, ich glaube, da habe ich mir gar nicht so im Kopf gemacht. Das waren so die äußeren Umstände, in dem man aufwächst, dass du vielleicht irgendwie auch das Gefühl hast, ich muss mich damit jetzt ausdrücken, weil das ist dann auch der soziale Hintergrund für den Ort. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner ohne Grund so aktiv ist und man riskiert ja auch viel. Ne? Also
ist es der Nervenkitzel, der dich auch am Ende immer gefesselt hat? Oder?
Ja, nee, also ich hatte das an erster Stelle stand doch die Kunst dahinter und nicht irgendwie der Kick. Aber das kommt dazu, so klar. Also wenn du mich jetzt fragst, ja, lass mal den ganzen Tag 8 Stunden an der Hall malen oder in 20 Minuten ein schönes Bild, ein Pendel malen, dann sag ich, okay, das Pendel malen, das ist einfach viel geiler.
Ja,
das macht sehr Spaß.
Und wahrscheinlich dann aber auch die ganz simple, klassische Idee dass der Chance, dass dein Name quasi irgendwo an einer Wand steht oder durch die Stadt fährt und jeder ihn mitkriegt, oder? Also dieser ganz klassische
Fan. Ja, das ist klassisch und also ich habe das ja ein bisschen auch so gemacht, dass alle das lesen können. Ne? Also es gab ja nicht viele Graffiti-Spieler, sondern Freunde oder englische Punker, englische Skater, die sollten den Namen auch lesen können. Und die haben das gefeiert. So, und deswegen auch diese lesbare Schrift dann letztendlich so und gar nicht so in diesen Wild-Style reingegangen. Also mir war das doch schon wichtig, der Fame.
Guck mal, Deutschrap ist so, als die dann am meisten in die wahrscheinlich auch medial und in die Gesellschaft scheinende Formel aus Hip-Hop, ist dann so in der Mitte der 90er richtig groß geworden. So als dann in Stuttgart und in Hamburg so mit Beginner 5 Sterne, Freundeskreis, Massive Töne aus Stuttgart, so die ersten großen Gruppen entstanden sind, die ganz viel Aufmerksamkeit geschaffen haben.
Ja.
Parallel hast du Graffiti-seitig weiter deinen Namen überall hingebracht.
Genau, in einer ganz anderen Parallelwelt. So, ich bin noch nicht zu den Konzerten gegangen. Jams gab es ja Anfang der 90er nicht mehr. So, jeder hat so seinen Raum gekriegt und da gab es die Konzerte. Aber Hip-Hop oder Rap haben wir trotzdem noch weitergehört. So, auch andere Sachen natürlich, aber ja.
Hast du dich denn aber immer als Teil von einer Hip-Hop-Kultur gefühlt und das auch alles im Ganze so wahrgenommen?
Irgendwann nicht mehr. Also mit der Ende der 90er nicht mehr, da gab es noch das Splash und so. Ich so, okay, jetzt ist das irgendwie so groß und erzählen die das. Damals war es so dunkel, düster in irgendwelchen Jugendzentren, das war so sehr Untergrund. Das war so was Eigenes und man war auch irgendwie froh, dass man da so speziell irgendwie was macht. Das ist ja jetzt so gut, das ist nichts Besonderes mehr.
Ja, wenn du in die Neuzeit guckst, so, ich will mal ganz kurz Sprung Richtung 2019 und ich heute umgucke und mitkriegst, Künstler spielen, also ich war gerade auf dem Materia und Casper Konzert auf der Trockrennbahn vor 25.000 Menschen.
Ja, ich finde die Musik auch noch gut. So. Also meistens sind das so, okay, die sind eh kacke, die machen so Mainstream, lalala, aber das ist irgendwie cool. Ich finde es richtig, ja.
Wie fühlt sich das an, wenn du so 25 hast? Hättest du dir das damals vorstellen können und hättest du dir vorstellen können, dass du heute hier sitzt und sagst, und das ist sogar cool?
Nee, damals nicht. Damals war ja auch Deutschrap. Also wir haben kein Deutschrap gehört, weil war nicht so. War nicht so, ne? Wir haben dann irgendwie Britcore. Also erstmal, ganz am Anfang habe ich irgendwie ein Walkman geschenkt bekommen in den 80ern und so eine gelbe Kassette war dann auf einer Seite NDB, auf der anderen Seite so, was war das? Grandmaster Flash, Fuse 5, New York, New York. Damit bin ich so angefangen und dann Beastie Boys bla und so, ne?
Ja,
weißt du, ja, das war halt nicht so. Und dann kam Advanced Chemistry. Da war man auch so ein bisschen, weißt du, immer diese Politikgeschichte, finde ich ja gut so. Aber irgendwann so mit Sammy, so, da dachte ich, ey, das geht ja doch. Gute Stimme, guten Flow. Und so, ja, da geht was. So. Und dann kam es so langsam hoch, so, okay, ich akzeptiere das zu hören. Ich hatte auch vorher immer wesentlich härtere Sachen gehört. Also ich bin irgendwie zum Yard gefahren, hab dann irgendwie Blitzcore gehört. Also ich habe mich dann so...
Das ist ja wieder bei Adrenalin.
Ja, genau, Adrenalin. Und bei Hip-Hop, da muss immer eine gewisse Energie hinter sein. Und nicht dieses, ich erzähle irgendwas von, weißt du, so, ich schlaf mich ein.
Es ist ganz interessant, dass du Sammy auch genannt hast, weil Sammy ja heute mehr denn je aktiv ist und selber malt und das für sich auch quasi, also die Liebe da wiederentdeckt hat und das voll und ganz auslebt und das mit dir auch an sehr populären Stellen quasi platziert und damit eine Brücke ein bisschen hin.
Ja, finde ich ganz gut, dass das noch ein bisschen für sich oder für uns auch supportet. Also ne, genauso wie ihr auch so eine Plattform für die Graffiti-Spieler gibt. So, es ist, also wir müssen uns ja neben Rap oder so nicht verstecken. Es gibt ja einen Banksy oder so, der genauso viel Aufmerksamkeit hat. Jetzt, den nehme ich mal als Beispiel. Ist jetzt kein klassisches Graffiti-Writing, aber da geht auch was. Also genau wie Rap oder Hip-Hop.
Ja, genau.
Das ist ja Hip-Hop, Rap ist Hip-Hop. Aber Graffiti wächst jetzt auch langsam und ist angesehen. Und die Leute, die cool haben, kaufen sich Graffiti und kein Picasso oder so ein Krempel.
Genau, es ist, also jetzt werde ich muss ein bisschen springen. Eigentlich mache ich ja, pass mal auf, eigentlich mache ich es gerne mal ein bisschen chronologischer, aber gerade jetzt wäre das totaler Quatsch, weil ich habe auch in dieser Reihe auch mich mit Dime getroffen.
Ja.
Und Dime ist ja jemand, der relativ früh schon gesehen hat, dass man mit Graffiti in andere Welten vorstoßen kann.
Ich habe das voll verplant. Ja, richtig. Richtig mies. Ich war immer so, scheiße, wieso hast du nicht, ich bin jetzt so völlig hängen geblieben, war ich nur illegal, Razor. Also, Weißt du?
Aber du siehst und verstehst, welchen Weg er da gegangen ist, oder?
Ja, und er lebt davon und er erzählt von mir. Ja, ich meine nur noch so 10 Bilder pro Jahr, das reicht, alles okay, alles klar. Und ich knechte irgendwie vom Rechner und mach so. Also,
ja.
Ja.
Aber hättest du das früher auch gefühlt?
Nee, gar nicht. Weiß ich nicht.
Weißt du, diese Entscheidung, die muss man ja früher getroffen haben.
Ja, aber in den 90ern war es tatsächlich so, Graffiti war illegal. Und musste nicht illegal sein, aber es gab keine legalen Stellen. Ich habe das einfach illegal gemacht und dann war das so. Und das andere, ja, wie kann ich das an einem Pinsel machen? Warum soll ich mir auf einen Quadratmeter einen abquälen? Das war sowas völlig anderes. Graffiti war irgendwie so, ja, den Raum einnehmen, irgendwie provozieren oder auf irgendwas aufmerksam machen. Das war mehr als nur eine Bandgestaltung. Aber dein hat das ganz gut gemacht, auf
jeden Fall. Ja. So. Es ist auch wirklich total faszinierend, dann ihnen dabei zuzugucken, wie er daraus wirklich ja eine Karriere gemacht hat, voll in die Legalität, ein Geschäft, ist ja insgesamt dann auch dazu führt, und darauf wollte ich eben im zweiten hinaus, dadurch Graffiti ja wirklich salonfähig wird, wie er mir beschreibt, dass da absurd viel Geld dafür bezahlt wird für etwas, was 25 Jahre vorher noch verpönt und illegal gewesen ist.
Also ich hatte auch viel zu kämpfen mit Professoren und so, immer wieder war ich so dieser Graffiti-Außenseiter. Und das nimmt sie auch an. Also wir sind ja verfolgt von der Polizei. Die Leute finden das, wenn die das hören und dich damit in Verbindung bringen. Nee, also ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen. Ja? Und dann ist dann nach vorne gegangen, hat das Ding irgendwie als Trash-Can-Design verkauft. Aber das war bei uns so, okay, er ist der MC Hammer des Graffitis. So. Oder nee, Vanilla ist so. Das war er damals. Ja. Aber jetzt natürlich, denke ich, ganz anders. Ne? Genauso wie beim Hip-Hop, so damals war irgendwie Sellout. So, und jetzt sind nur die angesehen, die ganz viele Klicks haben oder Sachen verkaufen.
Also ich glaube, es ist immer so ein schmaler Grat da drin, sich trotzdem im Kerne treu zu bleiben und so eine, ich glaube dann, das im, also für mich beschreibt das auch ein bisschen dann doch immer noch auch den Hip-Hop-Gedanken, den man nicht ganz verliert, wenn man immer noch so die Hand dran hält oder noch mit zwei Beinen immer noch in dem gleichen Bereich stehen kann und trotzdem halt es für sich weiterentwickelt hat, weil auch ein Samy Deluxe ist ein mega erfolgreicher Rap-Künstler geworden und ein Jan Delay ist ein Pop-Künstler geworden, trotzdem legen die immer sehr viel Wert darauf, diese Wurzeln nicht zu vergessen.
Warum machen die das? Also jetzt mal eine Gegenfrage. Brauchen die ja nicht.
Ja, ich glaube, es ist einfach
die Respekt vor der Kulturherrschaft. Ja, okay. Ja, weil es daher kommt und das ist so deren, da sind sie so verwurzelt, richtig.
Ja, ich glaube auch so, keine Ahnung, dass es, also wenn man damit groß geworden ist, und ich glaube, das gehört dann in diese 90er-Generation auf jeden Fall, die in den frühen 90ern, Ende der 80er damit groß geworden ist, dann gehört das auch einfach unverzichtbar zusammen.
Ja.
Und es ist nur
schade. Aber muss es nicht. Also ich bin nicht der Hip-Hop-Nazi, der sagt, hier, so muss es laufen. Also wenn irgendeiner rappt und macht so lilililil und will damit Geld verdienen und klickt sich da irgendwie hoch über den Kai, weißt du, die dann sollen die es machen.
Wie war 2005, als das Heft rausgekommen ist, so dein Status für dich selber? Warst du zufrieden? Es geht auch ein bisschen darum, der Größte und der Beste zu sein.
Nee, ich war gar nicht zufrieden. Also davor schon war das so, dass ich, also ich habe ja nur gemalt und habe auch gar nicht gearbeitet, ich habe nur gemalt, so. Aber nichts dafür bekommen. Und dann ging es immer tiefer so. Ja, mit irgendwelchen Leuten in der Hafenstraße gewohnt und mit der Kohle lief es nicht. Dann musste ich sozusagen meine eigene Karriere in die Hand nehmen. Und viele haben das dann geschafft, wie in deinem Umfeld und so weiter, die aus ihrer Kreativität, aus ihrer Kunst was draus gemacht haben. Und bei mir war es, okay, geht nicht. So, ich lasse es jetzt einfach. Das war's. Und jetzt versuchst du irgendwo, ne, irgendwie zu studieren und so weiter.
Und du hast dann studiert?
Ja, natürlich. Ich habe das alles geschafft, ja. Eigentlich bin ich ganz so dumm, aber ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich älter war. Und weil ich das wollte, habe ich es alles doch auf die Reihe gekriegt, natürlich.
Hast du zwischendurch Pausen gemacht?
Ja. Also 7 Jahre oder so. Ja.
Wie war diese Zeit?
Dann war ich totlangweilig. Ich war gar nicht mehr, also ich habe mich völlig entfernt. Völlig entfremdet. Ich war irgendwie nur so ein Stück Fleisch, der funktioniert hat.
Wann war das?
Das war ich. Also 2005, wenn ich das so sehe, war das schon genau die Zeit. Weil in der Backspin siehst du ja nur die Bilder aus den 90ern, Anfang 2000 so. Da habe ich mir ein bisschen umgekrümelt, so ein bisschen gemalt. Aber das war schon die Zeit.
Ein Backspin-Cover ist dann ja bei einem Graffiti-Artist ja auch nicht das zum Release, weil das ist ja kein Release.
Genau, genau.
Es gab keine Promo-Phase.
Ja, das ist genau wie in meinem Buch. Das ist irgendwie so ein Lebensdingens, weißt du? So, da sind alle Bilder drin und dann kannst du ein Urteil. Das ist gerade bei mir, ich entwickle nicht irgendwie einen Style und variiere das, sondern versuche mir was Neues zu machen. Und deswegen ist sowas immer ganz gut, wenn man mehrere Bilder nebeneinander sieht als nur eins.
Es ist ganz interessant, dass du gerade das Buch auch wieder ansprichst, weil das ist dann ja schon auch für dich, würde ich sagen, so ein Messgrad, um mitzubekommen, ob die Leute Bock auf das haben, was du gemacht hast in deiner Vergangenheit.
Oder? Ja, schon, voll. Ich habe mich total gewundert. Eigentlich die Intention war eigentlich, dass ich für mich das Buch mache. Und ich habe so eine riesen Tasche, so eine Reisetasche, wo sind ganzen Fotos drin, die analogen. Und ich so, okay, jetzt machst du ein Buch für dich und dann kannst du es in ein Regal stellen. So, und dann kam ein paar Anfragen und dann hat sich das auch irgendwie entwickelt. Also nicht das jetzt auch mit dem Shop und so. Also das war so ein Selbstläufer. Ich war total happy und völlig überrascht, dass es auch ein großer Markt ist. Das merke ich jetzt erst. Das wusste ich alles gar nicht.
Jetzt musst du ganz viele Bücher machen.
Ja, du kannst legale Bilder malen oder Leinwände oder eine Ausstellung. Also da verlieben uns viele Spiele.
Das ist also schon, schon so ein Weg, den du jetzt so für dich siehst?
Ja, ich bin ja so ein Typ, der auch gerne archiviert und die Sachen mit Liebe irgendwie auch dann darstellt für mich selbst. Und ich glaube, ich muss die Zeit, wo ich jetzt auch noch Trains mal das 1:1 auch nochmal archivieren mit ähnlichen Leinwänden, aber auch gleiche Größe und so. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Das verstehe ich mich gerne nicht.
Du bist ja bis heute aktiv.
Ja.
Das ist ja dann auch immer so ein Kampf gegen die, gegen die Legalität.
Ja. Ich mache Kunst.
Ja, genau. Wie bist du über all die Jahre damit umgegangen? Auch mit den, vielleicht mit den Vorwürfen und mit den Gegenspielern?
Ja, ich habe es selbst gut geredet, dass ich gesagt habe, ich mache einfach schöne Sachen. Ja. Guck doch, das ist doch gut. Besser als die Werbung, dann eben die Jägermeister-Werbung oder die für Pharmazie oder sonst was. Das zum einen. Und ja, du hast auch nicht so viel Kontakt zu dem anderen. Du hast immer nur deine Spur, Kollegen, und dann ist alles in Ordnung.
Ne? Ja. Da spricht man auch die gleiche Sprache wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich. Aber man sucht sich schon die Leute aus, die ähnlich ticken. Ne? Es gibt ja solche und solche. Und da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt nur die Tagger, nur die Bomber. Es gibt die Leute, die aufwendige, schöne Bilder malen. Jetzt mit den PCs war es auch so, dass ich auch mit Kollegen angefangen habe, Bilder zu malen, die für andere eher zugänglich sind. Das haben wir dann auch auf dem Bahnsteig live miterlebt. Also die sind an den normalen, also im ICE dann halt, waren andere von anderen Pieces drauf, so bunte Balken wie immer, ne? Sachen jetzt mal abwertend.
Ja, ja.
Und da sind alle vorbeigegangen, aber irgendwie an so einem Männchen oder an so einem Kondom oder weiß der Geier, das haben die voll gefallen. Die haben sich da vorgestellt und Fotos gemacht und ich konnte die nicht fotografieren, weil das fand ich halt cool. So, ich dachte, okay.
Ja. Es ist total faszinierend. Man muss ja dazu erzählen, dass du, ich weiß gar nicht, wann das war, aber vor geraumer Zeit, ist schon länger, glaube ich, ne, angefangen hast, ICEs an irgendeiner Stelle dir vorzunehmen und sie zu individualisieren.
Modifizieren, ja.
Ja, genau. Und das wiederum hat bei den Leuten, auch in meinem Umfeld, auch teilweise, die nichts damit zu tun haben, ich habe sehr oft Sachen in dieser Form, also geschickt bekommen oder so Hinweise. Also, ey krass, guck mal, hast du das gesehen?
Und wenn das doch was Neues ist, also ich wollte mich auch ein bisschen emanzipieren von dieser New Yorker Stil und dachte, okay, lass das mal weiter verfolgen, das kickt mich selbst. So, hatte Leute natürlich auch und dann hat sich das ein bisschen automatisiert.
Ich würde aber schon sagen, dass du da, das war schon Trademark und vor allen Dingen...
Ja, es ging mehr so Werbeideen, so. Das war relativ smart zum Teil auch. So. Das habe ich selbst voll gefallen. Das waren 7 Minuten. Ja? Das war dann auch noch, du hast die geringe Zeit und dieses Format und diese Farbigkeit, dann lass mal da was draus machen. Ich glaube, wenn du irgendwie um dich herum immer schrumpfst und aus wenig was machen sollst, dann wirst du voll kreativ so.
Hast du Kontakt zur Deutschen Bahn?
Nee, ich nicht.
Weil ich mir schon, also wenn ich Marketingabteilung von der Deutschen Bahn wäre, dann hätte ich dich schon längst.
Naja, die haben tatsächlich danach auch diese Fläche vorne am IC, gerade am alten Einser-Modell, auch tatsächlich genutzt für irgendwie Duplo oder was war das? Douglas, genau.
Ja. Ja, ja. Aber das ist ja eigentlich wie gemacht dafür, um da sich eine Kampagne daraus einfallen zu lassen. Wundert mich, dass bisher noch keiner darauf gekommen ist. Schöne Grüße an die Deutsche
Bank. Marketingabteilung, ja gut, ne? Die machen Marketing, Werbung für ein Produkt und wir machen irgendwas Freies, Künstlerisches und wollen auf irgendwas aufmerksam oder was uns gerade beschäftigt, wo wir Bock drauf haben. Das ist wirklich der Unterschied.
Ja, aber Agentursprech wäre jetzt ja okay, freie, organische Kommunikation über mein Produkt nach außen, dann macht ein Typ individuell die Züge schöner. Könntest du ja was draus machen, so. Das ist dieser Gedanke.
Ja, da kannst du ja diese Richtung haben.
Das ist natürlich der Kampf gegen das Recht und Ordnung in diesem Land, das sagt, dass das, was du da machst, illegal ist.
Genau.
Wie oft hast du in deinem Leben diese Kämpfe ausgetragen und wie oft hast du sie verloren?
Ja, ich versuche mich ja davon immer zu entfernen. Also dieses Gespräch, ob das Kunst oder Vandalismus ist, kotzt mich an. Ich bin immer wieder diese Nachrichten, die so, oh nee, guck mir gar nicht mehr an. Haben die alle recht und es ist tatsächlich so, aber ja. Das ist Kunst. Für mich, ja, ich mach Kunst, guckt euch das an. Also, und dann geht mal irgendwie in die Kunsthalle und vergleicht, ja, ich vergleiche das mal. Und ich glaube, so langsam, warte mal ab, da hast du irgendwann mal Graffiti in der Kunsthalle und die feiern das und kaufen das alle.
Bin ich mir hundertprozentig sicher.
Genauso wie mit dem Hip-Hop-Kram jetzt mit Rap.
Ja, genau. Aber bin ich hundertprozentig sicher, sehe ich auch ganz genauso, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Wandel der Zeit und weil am Ende des Tages die Leute, die darüber entscheiden, was dann in so einer Kunsthalle steht, die werden auch älter. Und irgendwann sind all diese Leute auch die, die mit Backspin und hoffentlich auch Backspin 67 aus August 2005 groß geworden sind und deine Bilder angeguckt haben.
Ja, und die ganzen Leute sind auch Richter, Anwälte, arbeiten bei der Polizei, die haben alle mal Graffiti gemalt.
Ja. Was ist los? Es ist total absurd eigentlich, oder?
Ja, nein, also es gibt ja so ein Bogenbindo, so eine Theorie, ne? Also du musst es irgendwo begrenzen, ich verstehe das. Also, ne? Ja. Die Tags, alles voll getaggt und das willst du auch nicht. Ich kann das alles nachvollziehen. Ja, das ist der schmale Grat, so dieser Grauwert, der so dazwischen ist. Und
wie nimmst du denn die Szene heute wahr im Gegensatz zu früher?
Graffiti-Szene?
Ja.
Schwer, weil früher war die Szene ein bisschen kleiner und das waren die Leute, die wirklich so eine Leidenschaft dafür hatten. Ja, das ist nicht so leicht zugänglich wie heute und deswegen ist es heute eher ein schnelles Ausprobieren und dann doch wieder loslassen. Und früher waren das echt so Typen, einfach so, die haben dafür gelebt. Und heute gibt es mehr, natürlich auch viele Leute, die dafür leben und damit und davon, aber auch mehr, die es ausprobieren und dementsprechend ist es so groß. Und vielleicht das Niveau, gerade illegal, ist nicht so hoch wie damals, weil früher haben auch die illegalen Gruppenspiele illegal gemalt und deren Skills gezeigt. Die malen ja alle gar nicht mehr illegal, sondern nur legal. Deswegen, so nehme ich das wahr. Also die Qualität ist noch nicht mehr so.
Ich habe ja die Theorie dazu, und das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass, guck mal, Backspin ist dann doch, würde ich schon sagen, mit Schurk und Recht über viele, viele Jahre eine der Instanzen gewesen, wo du Graffiti kommunizierst, weil es da die Interviews gegeben hat, weil es die 16 Seiten in der Mitte gegeben hat, wo man seine Pieces hinschickt, damit sie die Welt und die Öffentlichkeit sieht.
Richtig.
Kannst, also, sehe ich nicht ganz falsch. Du außer.
Ja, richtig. Also es gab ja die Hip-Hop-Connection davor. Die, da habe ich auch mal reingeguckt. Und Amiland, die haben das gleich rausgelassen, die wussten gleich so, wo die Kohle steckt. Aber nee, Backspin hat die Fahne dafür echt hochgehalten, das sehe ich genauso. Ja.
Und dann kommt das Internet und dann irgendwann auch die Social-Media-Plattformen, die das möglich machen, dass der Einzelne viel einfachere Wege hat, um sich selber zu platzieren. Das geht logischerweise zu den Influencern und allen möglichen Leuten, die sich einfach selbst darstellen. Aber auch, ich finde, auch für Graffiti, ziemlich krasser Faktor, dass ja jeder Künstler heute selber seine Instagram-Account hat und einfach selber seine Bilder hochjagt und eigentlich niemanden anders mehr braucht.
Aber das ist
ja, genau, aber ich finde, es hat so einen krassen Effekt gehabt. Was glaubst du? Wie?
Die Sache ist ein bisschen wieder zusammengewachsen, hatte ich so das Gefühl. Plötzlich war es völlig verfügbar für einen Rapper oder umgekehrt. Die konnten mich direkt anschreiben, fanden das geil und dachte so, okay, ey, irgendwie Material, der liked meine Bilder, ein Sammy oder so, ey, das sind ja die Rapper und.
Definitiv vor vielen Jahren wäre das nicht so leicht gewesen. Nur kurz
gar nicht.
Auch unser Zugang zueinander war so einfach unkomplizierter, als er sonst wahrscheinlich je geworden wäre. Das hat auf jeden Fall Vorteile.
Vorteile und Nachteile gibt es natürlich auch, klar.
Aber wie nimmst du das wahr, dass heute so eine so große Darstellung von Graffiti-Künstlern auf ihren Instagram-Plattformen stattfindet?
das war...
Also andersrum gefragt, das ist meine Frage dazu. Wäre Razer ein anderer, wenn er heute loslegen würde?
Ja, also wenn er genauso jung wäre, dann wäre er auf jeden Fall aktiver. So definitiv. Er hat ja so seine Sachen, die man machen muss. Und ja, ich glaube, die Leute, die jetzt anfangen, die leben in einer anderen Welt und leben auch dafür, ne? Also für diese Instagram-Geschichte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es geht dann darum, hier so.
Es geht um Likes.
Es geht um Likes, ja. Und das bestimmt in deren Leben. Ja, kann man machen. Ich habe auch viel gelernt daraus, ne? Wie Leute ticken, was sie gut finden und so. Finde ich einfach so. Das hat auch so meinen Horizont ein bisschen erweitert. Fand ich ganz interessant. Das, ja, aber wenn du aus den 90ern kommst, kannst du das Ding auch ausknipsen und machst trotzdem so. Und dann gehst du mit deinen Leuten zu Wahlen, guckst das Bild an. Das, ey, ich mach, weißt du.
Hast du es früher für Fame gemacht?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich musste das irgendwie machen. Ich hatte Lust drauf. Und Fame kam so. Ich kannte nur zwei Leute oder drei, mit denen ich gespielt habe. Alle anderen kann ich nicht. Und das waren immer so, oh nee, das Teil ist nicht gut und hier, und denn ja, ganz auch nicht besser. Und das war immer so ein Konkurrenzding, aber ein Fame? Ich hab's nie mitbekommen. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht für Fame.
Machst du es heute für Fame?
Ja, ein bisschen.
Du hast ja dann quasi irgendwann 2010, 2011 oder so quasi dein Comeback gefeiert.
Ja, genau.
Ist das dann...
Comeback. Ja, genau. Hat keiner geglaubt. Ich habe dann einen Freund gefragt, ey, ich habe mal wieder Bock. Jojo. Dann kam das eben. Ja.
Du hast das eben so schön beschrieben, dass quasi dass das Leben da so quasi ein bisschen gewonnen hatte und du erstmal dein Ding machen musstest.
Ja.
Glaubst du, dass das auch eine wichtige Basis ist dafür ist, dass du heute immer noch malen kannst?
Ja, klar.
Verstehst du,
ich denke? Ja, weil ich finanziell vielleicht, ja, klar, natürlich.
Ja, vielleicht auch sogar vom gesamten Mindset, dass man einfach mal raustritt, weil du kennst ja sicherlich auch genug Sprüche.
Ja, das ist auch über die Jahre, du kannst dich selbst besser reflektieren und die Bilder und die Leute und man ist auch nicht so asozial. Also wenn du nur mit so komischen Leuten zusammenhängst, die Graffiti, die so verrückte Leute ziehen Graffiti immer an.
Ja.
Gibt es nur solche? Dann bist du plötzlich woanders, alle sind freundlich zu dir und nett und ja, es hat, ich weiß nicht ganz genau, wie du das meinst, aber irgendwie hat das schon was.
Ich will darauf hinaus, dass ich das Gefühl habe, dass auch Graffiti sehr viele Leute aufgefressen hat. Dass die,
ja, bestimmt. Ja.
Dass es seelisch, psychisch, dass man sich da drin verliert und dass vielleicht so eine Pause. Wahrscheinlich hast du bewusst oder unterbewusst. Und selbst wenn du irgendwie, ich glaube, du hast es mal als Sieg der Gesellschaft beschrieben oder so, dass die dich auf jeden Fall, also dass du auf jeden Fall in die Gesellschaft erstmal reingehen musstest und ganz normal leben und so machen musstest, um dann wieder zurückzugehen, dass diese Phase wahrscheinlich ganz wichtig gewesen ist, weil du so intuitiv gemacht hast, weil du vielleicht sonst selber an dem, was du da gemacht hast und bis heute
kaputt gegangen wärst. Da habe ich oft drüber nachgedacht. Vielleicht wäre ich einen anderen Weg gegangen und hätte was draus machen können. Ja. Also vielleicht war ich ein bisschen zu ängstlich und hab nicht an meine Kunst geglaubt.
Ja.
Ich war nicht so sozialisiert wie Dan. Ich will jetzt gar nicht sagen, woher er kommt, aber der hat das vollen Fokus gehabt und ich gar nicht. Also, kennst du so Leute, die einfach verplant sind?
Ja.
Und hey, was soll ich machen? Wo mache ich das? Okay, bin ich Maler, Tischler. Und die haben keine schlechte Ausbildung, merken, okay, ey, der Job, der gefällt mir nicht. Aber das ist dann das, was überbleibt, wenn du nicht in der Schule aufpasst. Und Graffiti malt, ganz klar. Also die Spirale kann nach unten gehen, aber ich bin eigentlich nur so ein Macher und dann sage ich, okay, jetzt 3 Jahre ziehen wir durch und mach das.
Seit wann malst du eigentlich Razer?
Seit 92.
Das heißt, du malst wirklich seit 27 Jahren.
Diesen beschissenen Namen, aber dann muss aufpassen. Was ist los? Ja, das geht. Muss aufpassen, ja.
Ja. Kannst du mich, das ist ja dann, Entschuldigung, aber ich muss es auch hier jetzt mal machen. Kannst du dich dann an die brenzligsten oder härtesten Situationen erinnern, an denen du dich quasi selber an dem gezweifelt hast, was du da machst?
Ja, das mache ich nicht. Was soll das? Warum mache ich das? Immer wieder. Und dann nächsten Tag ausgeschlafen und mir, eigentlich scheiß drauf. Aber es gab echt krasse Sachen. Ich hatte das in einem anderen Podcast, das war die New York-Geschichte. Also, ein bisschen im Knast und denkst, was, ich habe Marker getragen, darf man noch nicht. Was ist da los?
Krass.
Hat jeden Schaden, aber die haben Probleme mit Graffiti. So. Das kann doch hier auch passieren.
27 Jahre Name sprühen und dann gehst du in den Knast, weil du Marker mit. Das muss man sich auch mal
machen. Ja, und dann musst du auch nochmal löschen. So. Aber du hast Einreiseverbote in den ganzen Vereinigten Staaten, weil du Marker getragen hast. Wenn es noch ein offenes Verfahren ist, keine Ahnung, ist jetzt auch fast 20 Jahre her.
Großteil ist ja irgendwann verjährt vielleicht, oder?
Training, Amiland ist, glaube ich, nee.
Das nicht mehr.
Das kannst du vergessen, das sind alles. Das ist richtig krass.
Ja, das ist hart. Aber ich kann mir so vorstellen, dass irgendwann noch der Punkt im Leben kommt, wo man, gerade wenn man sowas macht, überlegt, ey, wie lange mache ich das noch? Wie lange machst du das noch?
Ja, das ist, wenn ich mit so Jungs irgendwo im Jahr bin und da stehe, dann denke ich, worüber reden die, was mache ich hier? Also ich fühle mich dann verlassen, wenn ich den nicht so gut kenne. Wenn ich einen neben mir habe, der auch schon so mein Alter ist, dann denke ich, okay, die Welt ist in Ordnung, du machst das ja auch noch. Aber wenn wir so jung sind, dann fühlt man sich auch so nicht so, ne? Also viel älter und nicht so richtig aufgenommen und dann malst du auch echt. Ja, manchmal habe ich das.
Aber so eine Crew ist da doch wahrscheinlich ein sehr wichtiger Anker.
Ja, oder? Definitiv. Früher mochte ich auch gerne alleine malen. Jetzt finde ich das ganz gut, wenn man so ein paar Leute noch dabei hat. Dann, ja, es ist irgendwie so ein gemeinschaftliches so ein Event.
Ja, deine Crew, die repräsentest.
Ja.
Ich wusste nicht, ob ich Englisch oder Deutsch. Repräsentest du ja nicht auch schon seit Tag 1, oder?
Ja. Das ist ein Stil, ne?
Ja.
Ein CWS.
Ja,
ist das Familienersatz irgendwann oder so? Oder Freundschaftsersatz?
Ja, tiefenpsychologisch kannst du das so sehen, ja. Also wie gesagt, der Background, was da fehlte, das habe ich damit natürlich kanalisiert, ausgeglichen, kompensiert. Und das ist tatsächlich so. Ich finde auch, also damals in meinem Freundeskreis, das waren auch solche Leute, die so ja, aus dem Heim und meine Mutter ist eben psychisch krank und mein Vater ist Alkoholiker und boah, ist sowieso alles scheißegal, wenn ich hier Schulden habe. Ich habe eh nichts. So. Und das waren auch die Aktivsten. Die mussten das extrem kompensieren.
Ja.
Ja. Gehöre ich wahrscheinlich auch dazu.
Ja, wahrscheinlich, ja. Auf der anderen Seite ist ja Graffiti und das habe ich auch immer, also aus Geschichten heraus, immer so sehr, sehr, sehr geschätzt und war sehr beeindruckt davon, dass ja auch das dich um die ganze Welt bringen kann, wenn du bereit dazu bist und wenn du Chancen
hast. Du findest die gleichen Typen in anderen Städten, aber es sind genau die gleichen Typen. Du lässt dich da schlafen und du kannst alles möglich machen. Das war natürlich, ja.
Ja, da sind wir wieder beim Hip-Hop-Ding, glaube ich.
Ja, da sind wir beim Hip-Hop-Ding. Und das ist eigentlich immer noch so. Also die Älteren zumindest, wenn die sagen, ja, ich so, ja, komm vorbei, kannst bei mir pennen und dann machen wir was. Ich kenne ihn gar nicht. Ich sehe die Bilder und dann lass mal was machen.
Ja,
das ist richtig cool. Ja.
Und das hat sich bis heute nicht geändert?
Ganz und gar nicht. Ganz
wo hat es dich hingeschlagen, wo hat es dich hingebracht in deinem Leben?
Nee, in Europa. Also, was nicht die ganzen Länder halt.
Aber gibt es da irgendwo einen Ort, wo du unbedingt nochmal hin willst oder einen, der besonders schön war?
Ich fand Italien immer ganz entspannt. Also zum Malen, schön, was warm. Die Leute sind auch entspannt.
Ich habe auch das Gefühl, dass so Italien und Griechenland in Athen,
das mir sehr krass aufgefallen,
dass da nicht so groß drauf geachtet wird.
Ja, wir haben auch echt am Bahnhof gemalt. Dann kam da einer auf den Bahnsteig. Ich so, scheiße, was abhauen. Mir wird geraucht und zugeguckt beim Zugmalen jetzt. So. Finde ich okay. Ist noch ein bisschen anders, aber ich merke auch schon, dass sie die ganzen, also gerade in Italien, die ganzen Bahnhöfe modernisieren und die Züge wieder reinigen.
Ja.
Ja.
Guck mal.
Aber auch da, ne, also ja. die Altstadt oder so, die darfst du nicht bemalen. Und kriegst dann auch Ärger, wenn du da in die Texte setzt. In Rom.
In Rom.
Genau, jetzt klar.
Athen, die Innenstadt ist voll.
Ja, Rom.
Aber Rom, genau.
Ja, Rom, da passen die auf und du kriegst dann nur noch Ärger. Und, ne?
Aber dafür ist es woanders dann relativ egal.
Ja, wahrscheinlich schon. Genau.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann aufzuhören?
Also mit dem aktiven Trainmalen, ja. Ja, klar. Aber trotzdem malen habe ich immer Bock. Es ist immer so, das bin ich ja dann. Jetzt mittlerweile so, dann projiziere ich mich da selbst.
Bist du dann aber selber so auf dem Weg quasi, also auch für dich selber vom Plan her, dahin zu gehen, wo es Daim schon lange macht, wo auch so Leute wie Moses und
Katz... Ja, das ist mein persönliches Problem, dass ich meine Energie nicht da ableiten kann. Das ist immer noch... Ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, ja, wenn ich alt bin, dann male ich eine Rolle oder so. Ja, das ist ein Eingeständnis. Dann, nee, wenn ich jetzt mal bin ich ja alt. Nee, aber... Ich schaffe es nicht. Ich bin immer, dann mache ich auch Sport, damit ich fit bleibe. Also, wenn du weißt, okay, nächste Woche mal in Espanyolka, dann musst du fit sein. Dann gehst du joggen und hältst dich fit. Und das ist dann nicht nur für die, sondern wahrscheinlich auch bei dir Sport und dieses Körper- und Geist-Ding. So. Das genieße ich sehr. Also, ich habe das Gefühl, dass ich lebe, weißt du? Ich fühle mich selbst und das ist nicht irgendwie, wenn ich zu Hause sitze und eine Leiter mal im Sitzen und 4 Tage und dann. stehe ich im Netz, das ist nicht das Gleiche. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und ich hoffe, ich kann das irgendwie die Energie mal umleiten, wo ich sage, ey, da kann ich mich genauso rein, reinversetzen.
Ja, aber können private wirtschaftliche Verhältnisse da noch Einfluss drauf haben? Also wenn du, keine Ahnung, mal richtig, wenn es dir mal richtig schlecht geht, dass du dann nochmal einen anderen Weg eingehen muss.
Ja, das könnte ein weiterer Standbein sein. Aber wie gesagt, ich studiere und so, da verdiene ich halt viel mehr Kohle und das war's dann. So kann ich, bin noch relativ frei. Also auch ein Graffiti kann ich ja machen, was ich will. Ich bin da jetzt nicht wirtschaftlich von abhängig.
Das macht wahrscheinlich so gut und so wahrscheinlich vom Kopf her frei, oder?
Frei und es macht viel mehr Spaß. Ja. Also wenn du ein Graffiti-Sprüher bist, der immer auf den Jams eingeladen wird, der macht dann das, was er davor gemacht hat, bloß in einer Farbe und einem Charakter, weil das wollen die Leute sehen. Und als Künstler, naja, auch das ist ein Kunstmarkt, das ist nicht Kunst. Das, wenn ich da Halligalli mache, was mir gerade einfällt, das ist für mich mehr Kunst. Ja, deswegen, das feiere ich mir.
Ja, ich finde es spannend und ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass wir uns mal darüber unterhalten konnten und vor allen Dingen, dass du dann in der Reihe der Backspin-Cover auch deine Huldigung bekommen hast.
Ja, ich danke.
Finde, als Backspin ist es besonders wichtig, so dass man Graffiti oder dann vor allen Dingen Hip-Hop im Ganze so abbildet. Was ist so dein Verhältnis zur Backspin? Vielleicht nochmal abschließend und zu diesen 16 Seiten in der Mitte. Du hast am Anfang erzählt, dass du gar nicht so viele Bilder verteilt hast, aber war es trotzdem wichtig zu sehen, was die anderen machen oder vielleicht insgesamt es als Informationsquelle zu haben?
Klar, ich habe mich damals für Hip-Hop interessiert und das hat ja die Backspin repräsentiert, ne? Graffiti, Hip-Hop. Also nicht Hip-Hop, Graffiti, DJ, Rap, Breakdance. Und genau das habe ich mir schon gerne angeguckt damals. Ne? Aber heutzutage muss man auch reflektieren, ey, wir haben das damals auch tatsächlich 1:1 von den New Yorkern übernommen. Ja, ne? Man betrachtet das immer anders, weil das Hip-Hop so als Paket dann doch verkauft worden ist und so. Aber ich habe es damals gefeiert und die Backspin auch, also Hip-Hop jetzt an sich so.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil ich finde auch, dass es eine gewisse Romantisierung hatte, ja, in den klassischen Formen,
ja,
wo da malen sie, da rappt
ja,
sie.
Voll.
In der Ecke tanzt noch ein und es ist
alles. Das merkt man jetzt erst so richtig. Ne? Also, damals war ich vorher auf dem Film und dachte, genau so, ja, cool.
Ja.
Aber jetzt im Nachhinein, naja, haben wir gemacht. Aber es ist eine coole Kultur. Also, sag mal, eine, ne, die kreativer oder mehr Output hat.
Genau das ist es, weil das nämlich auf der anderen Seite, und das ist der Kern, mit dem ich damit auch schon selber um die Welt gekommen bin, ist mir das Gefühl, egal wo du bist, du triffst irgendwie Leute, die aus nichts heraus bereit sind, irgendwie kreativ zu sein, etwas schaffen wollen,
genau,
in welcher Form auch immer, in Songform oder eben in Kunst an der Wand oder an,
ja,
ICE-Zügen, in denen
du sitzt. Du kannst auch alles machen, du musst ja nicht nur der Writer sein oder der Spieler oder. Nee, kannst alles machen. Ich habe auch alles probiert.
Ich auch.
Ja, klar, also DJ habe ich auch mal gemacht mit zwei Wörtern, die haben zwar auf Englisch damals noch gehört, so. Deswegen habe ich auch so. Ne, hört dann auf die Musik, die wird Musik anders, wenn man es mal selbst gemacht hat oder wenn man mal gebreakt hat. So, ja, dann ist man ein Thema und kann es viel analysierter konsumieren.
Ich freue mich sehr darüber, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir hier im Backspin 25 Podcast ein bisschen über dein Cover zu reden. Aus dem August 2005, Ausgabe 67.
Hast du
die Ausgabe zu Hause noch?
Die habe ich noch zu Hause. Genau.
Ich würde sie dir trotzdem, die kriegst du als Geschenk und als Dankeschön,
wow,
für deinen Teil der Backspin-Geschichte mit auf den Weg. Sage danke für deine Zeit und euch da draußen einen kleinen Hinweis, wenn ihr dann mal wieder in einem Bahnhof steht und auf euren Zug wartet, guckt euch mal den einen oder anderen ICE an, wenn er euch vorbeifährt.
Ja,
der Regius.
Ja, Regius.
Und dann erinnert euch vielleicht an dieses Gespräch. Danke.
Danke auch für die Einladung und ja.